Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Hallo.
Hallo und boom, dritte Staffel. Ist es nicht wunderbar?
Ich freue mich total. Ich finde auch das Thema mega spannend.
Ist ein fürchterliches Thema. Aber erstmal will ich euch allen danken. Jeder Einzelne, der diesen Podcast hier abonniert hat, jeder, der die Folgen geliked hat oder jeder, der sich uns auch nur einfach angehört hat.
Ja, und ich fand ja auch so witzig, dass ihr alle auch bei vielen Sachen so mitgemacht habt. Also ich kriege jetzt noch Nachrichten, erst vor ein paar Tagen ist mir wieder passiert, dass mir jemand als erstes geschrieben hat, hallo, sind Sie in einer Bande?
Oh ja.
Was ich total witzig finde, weil das ja sogar noch aus der ersten Staffel ist. Mhm. Und jetzt auch bei der zweiten haben mir so viele Leute geschrieben, wie ihr PCR-Test ist. Also mir hat auch zum Beispiel...
Was war dein höchster?
Ich glaube 16 hat mir jemand geschickt.
Dann sind die Psychopathen bei mir. Also ich hatte 28 auch und so.
Was war nochmal der höchste Wert?
Der höchste ist 40 und ab 30 bist du wirklich.
Wer war das mit 28?
Er war sehr lustig, weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 28 oder sogar schon 30 war. Er hat auf jeden Fall geschrieben, mein PCR ist 30 und ich trinke schwarzen Kaffee und arbeite als Koch. Ich mache mir Sorgen. So hat er geschrieben.
Mir hat tatsächlich auch eine Lehrerin geschrieben, die schwarzen Kaffee trinkt, auch immer mit so ein bisschen Wasser drüber, dass sie sich auch jetzt fragt, ob sie da leichte psychopathische Tendenzen hat. Und was ich auch so witzig fand und deshalb auch nochmal danke an euch, wir hatten ja beide hier dieses Gespräch zwischen Nachtkästchen und Nachttischchen beziehungsweise Nachtschränkchen. Und ich würde
damit
sagen, mein Team hat gewonnen. Also
damit
viele
gehst
sagen
du jetzt
eher
in die dritte Staffel. Das ist jetzt der Einstieg.
Mit meinem
für die...
Sieg.
Mhm. Okay, das ist total streitbar. So wie ich gesehen habe, waren es 50-50, aber gut. Für mich ist das hier die Erfüllung eines Traums. So, ich darf über Themen recherchieren, die mich interessieren und mit denen ich mich auskenne. Und ja, meine Frau kann nichts dagegen sagen, wenn ich mir nachts um 1 noch irgendwie Serienkiller-Interviews reinziehe, weil ich gerade arbeite. Das sieht man doch. So, das haben wir jeden Abend, die Diskussion.
Inwiefern?
Naja, ich... sie guckt es nicht gern.
Ach so,
also sie guckt
sie
sowas nicht gern.
Dann.
Nee. Aber ich habe jetzt eine Begründung dafür, dass ich das noch gucken darf.
Verstehe.
Wenn sie ins Bett geht, dann ziehe ich mir noch 2 Stunden Serienkiller-Dokus rein. Und seitdem bin ich aber auch wieder mega schreckhaft geworden. Und das ist tatsächlich so, wenn die dann irgendwie abends nochmal irgendwie ins Bad geht oder so und ich begegne dir dann im Flur, dann hörst du mich halt nur so. Das ist eher dann so. Ich zitter dann noch so nach und bibber. Voll unmännlich. Aber wenn du gerade nachdenkst über Killer und Mord und und das alles. Und
also das heißt, du traust dich abends nicht mehr mit deinem Hund raus?
Nee, die Cat traut sich nicht mehr raus, weil sie nicht mehr weiß, wie sie durch die Wohnung soll nachts. Aber gut, ich liebe es auf jeden Fall, mich reinzugraben in die Hintergründe, die bekannten Fakten und so. Und ich habe schon lange nicht mehr so viel gelesen. Ich schaffe zurzeit wieder wirklich ein Buch pro Woche. Zu unseren Themen eben und ja.
Das muss man auch mal sagen, du liest fast zu allen Folgen ganz oft ein Buch, ein ganzes Buch. Mhm. Manchmal sogar
ein
mehrere.
Ganzes Buch, sogar
man könnte
Bilder.
Auch, ja, du malst aber die O's und A's aus. nein, aber man könnte ja auch irgendwie denken, du liest halt nur irgendwie 3-4 Interviews zum Beispiel.
Nee.
Sondern du liest ganze Bücher.
Ich lese ganze Bücher und schaue mir die Interviews an und schaue mir alles andere an. Was ich jetzt nicht unbedingt mache, sind... mir andere deutsche Podcasts anhören, weil ich zu dem Thema irgendwie ich will mein eigenes machen.
Mhm.
Gleichzeitig, wisst ihr was, Leute, das hier beschäftigt meine Dämonen. Das wollte ich schon länger mal erklären. Es beschäftigt meine Dämonen, ohne dass ich Gesetze breche oder mich selbst in Gefahr bringe, weil manchmal, besonders jetzt bei den Leuten, die wir mit denen wir in dieser Staffel zu tun bekommen, bin ich auf der einen Seite getriggert, so mein Trauma kommt hoch. Und ich erinnere mich irgendwie, wie schrecklich es auf der Welt zugehen kann. Und auf der anderen Seite bin ich fasziniert. Diese alte Faszination, die mich ursprünglich mal in die ganzen Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich erinnere mich daran, wie sehr mich schreckliche Dinge als Jugendlicher angezogen haben. Mhm. Wie ich die ganzen Sachen damals mir schon reingezogen habe. Und eins ist sicher, bei mir ist sie immer noch da, diese Faszination für das Gefährliche, für das Hässliche, für das Böse.
Also hat das hier fast schon so einen therapeutischen Effekt.
Hey, ihr seid mit dabei, ihr seid Teil meiner Therapie, weil anstatt mich jetzt nachts auf der Straße rumzutreiben und mich mit furchtbaren Menschen einzulassen, nur um dieser Thematik nahe zu sein oder gar selbst zum Täter zu werden, kann ich jetzt irgendwie mit euch drüber sprechen.
Echt, würdest du da noch Gefahr laufen?
Das, wie gesagt, das lässt einen anscheinend nie ganz los. Also ich werde kein Krimineller mehr, das ist sicher. Dazu ist auch die Verantwortung, die ich jetzt trage, zu groß. Also mir war immer klar, ich gehe nicht mehr in die organisierte Kriminalität, um mein Geld drin zu verdienen. Wofür ich immer nicht garantieren konnte, war, dass ich nicht einen Ausraster habe auf der Straße, wenn einer, was weiß ich, überfährt mich fast auf dem Fahrrad oder so. Ne?
Und dann verstehe. Kommt,
aber mittlerweile geht es auch, kann ich eigentlich auch dafür garantieren. Und dabei hilft mir das jetzt aber auch wieder, weil wenn es jetzt 2 Uhr nachts ist und ich da stundenlang drüber nachgedacht habe, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Serienkiller und einem Auftragsmörder ist, dann reicht es mir auch wieder mit der Thematik. Mhm. Und ich habe genug irgendwie, wenn ich mich hinlege und mit der Bulldogge kuschel. Das reicht mir dann. Ich muss dann nicht mehr irgendwie nochmal los und irgendwas erleben. Und das ist vielleicht nur ein Podcast, aber es ist auf jeden Fall Teil meiner Therapie.
Ach, das hast du schön gesagt.
Und ich bin sehr froh, euch alle dabei zu haben. Am liebsten dich.
Oh, Liebe zu dir. Ich muss auch sagen, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich habe so viel gelernt und sehe inzwischen auch selber irgendwelche Dokus oder auch irgendwelche Filme komplett anders. Also das hat wirklich schon meinen Blick geschärft oder auch verändert, also dass wir hier immer wieder quatschen.
Es haben auch Leute geschrieben, also dass wir anders sind als andere Podcasts. Macht mich sehr, sehr stolz. Okay, Leute, die Vorbereitung für diese Staffel waren vielleicht noch extremer für mich als die anderen. Hat mir also auch einen sehr guten Job getan, meine Dämonen zu beschäftigen. Wir reden nämlich über was für mich natürlich eine albtraumhafte Vorstellung ist und gleichzeitig eine fürchterliche Erinnerung. Wir reden über Morde im Knast.
Und du hast mir schon im Vorfeld gesagt, Claudia, es wird schlimm. Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn du das sagst, also weil du hast nochmal ein ganz anderes, wie sagt man das?
Niveau von schlimm?
Ja, genau. Wenn du was schlimm findest, dann muss es richtig, richtig krass schlimm sein. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen Magenflattern. Also wie schlimm wird es denn? Was kommt da auf uns zu?
Sehr, sehr, sehr schlimm. Die Frage war ja immer, cool. Können wir Leute damit abholen, dass wir über irgendwas reden, was im Knast passiert? Weil wir haben am Anfang darüber nachgedacht, kann man so eine Staffel machen? Oder denken sich die Leute, ist ja, was interessiert es mich, ob jetzt sich da Leute den Schädel einschlagen im Knast? Aber ich verspreche euch, dieses Thema ist so viel größer als nur ein paar Gefangene, die im Knast kämpfen. Ich verspreche euch, die Geschichten, die dieses Thema umgeben, sind unglaublich. Die haben alles, was True Crime ausmacht. Tragik, Blut, schwarzen Humor.
Und auch Liebe, hoffe ich. Auch ein bisschen Herz. Gibt's Herz?
Herz haben sie auch. Ich glaube sogar, in einer der ersten Folgen wird ein Herz gegessen.
Okay, das muss ich eigentlich.
Nein, doch, vertrau mir. Da gibt's Herz.
Schön.
Bevor wir mit der ersten Geschichte anfangen, lasst uns ganz kurz über Mord reden. Es gibt, über Mord an sich reden, wie du guckst. Es gibt leider so gut wie keine Statistiken zu Morden hinter Gittern, aber so viele unserer...
Warum nicht?
Ist ein Reizthema, glaube ich. Also wir müssten ja, das ist eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, wir müssen ja Selbstmorde eigentlich auch mit reinnehmen. Ja? Und da sind die Behörden nicht sehr aussagefreundlich. Also ich habe keine Statistik gefunden, ich habe ein bisschen gesucht. Wenn, dann auch in Deutschland haben wir natürlich das Problem, dass es Ländersache wieder ist. Jedes Land müsste seine eigenen Statistiken, seine eigenen Zahlen geben.
Aber ich finde zum Beispiel, Selbstmord gehört da nicht rein, weil es gibt ja gerade viele Leute, die auch das vertreten, dass man eben nicht mehr Selbstmord, sondern Suizid wirklich sagt, weil man sich nicht selber ermorden kann, weil es ja freiwillig ist. Von daher finde ich, eigentlich gehört es nicht da rein, aber es ist wahrscheinlich so, dass für die einzelnen Anstalten das was Negatives bedeutet, wenn sie eine hohe Statistik haben oder hohe Zahlen haben, dass Leute da sterben.
Definitiv. Und ich glaube auch einfach, man will darüber, es interessiert die Menschen draußen auch tatsächlich nicht so sehr.
Mag sein, ja.
Aber viele unserer Protagonisten sind ja selbst schon Mörder. Deswegen können wir uns eigentlich diesem Thema Mord auch ein bisschen globaler nähern. So, also müssen nicht nur auf das Hintergittern schauen. Es wäre vielleicht ein Anfang zu sagen, was glaubst du, sind die Länder oder sind die 5 Länder mit den meisten Morden pro Kopf? Hau mal eins raus.
Mexiko.
Ist nicht dabei. Es ist
Amerika.
Ist natürlich nicht dabei. Es ist Venezuela, Jamaika, El Salvador, Honduras und Jungferninseln. Mexiko, was man immer denkt, ist im Mittelfeld im Vergleich zu diesen Ländern. Was sind die sichersten Länder, wenn es um Mord geht? Übrigens ist es bei...
Deutschland.
Deutschland Schweiz. Ist unteres Mittelfeld. Ja, wir haben natürlich sowas wie Vatikanstadt.
Ach so.
Wir haben Liechtenstein.
Gibt es in Vatikanstadt ein Gefängnis?
Es gibt keine Morde zumindest. Ein Gefängnis, sage ich dir nächstes Mal, habe ich nicht geguckt. Ich weiß, dass es keine Morde gab.
Okay, aber das würde ja jetzt auch nicht überraschen, wenn es da kein Gefängnis gäbe.
In Liechtenstein und in Monaco. In Monaco weiß ich, dass es ein Gefängnis gibt. Das ist ein total schickes, irgendwie, ich glaube, 18 Plätze gibt es da. In Deutschland gibt es ungefähr...
Der Vatikanstadt hat die kleinste Haftanstalt der Welt. Nein. Mit gerade einmal 2 Zellen.
Nein.
Ist sie in der Kaserne der vatikanischen Gendarmerie unweit des Peterplatzes untergebracht.
Ob die dann
2 Zellen.
Auch so sagen, wer sitzt denn da im kleinsten Gefängnis auf der ganzen Welt? Na gut, in Deutschland gibt es zwischen ca. 250 und 450 Morden pro Jahr.
Wahnsinnig viel.
Wahnsinnig viel, auch eine große Range irgendwie so. Fast jeden Tag ein Mord trotzdem. Ist schon krass.
Es ist ja sogar leider so, dass die letzte Statistik hat das besagt, jeden dritten Tag ein Mann seine Freundin oder Ex-Freundin, beziehungsweise Frau oder Ex-Frau tötet. Das wird ja da auch alles mit reinkommen.
Da sind wir auch schon jetzt irgendwie bei dem, was sind die Unterschiede zwischen Morden draußen und Morden hinter Gittern? Und da ist das natürlich einer der großen, weil draußen meistens ist es eine Beziehungstat. Ne? Wenn du jetzt eine Frau ermordet wird, dann die schauen zuallererst, wer ist der Partner, wer ist der Ex-Partner. So, und die liegen damit meistens richtig.
Mhm.
Das kann ja im Gefängnis nicht passieren. Also Taten aus Liebe, Leidenschaft und enttäuschter whatever, Männlichkeit sind sehr, sehr selten im Gefängnis.
Gibt es da keine Partnerschaften? Bei Orange is the New Black, da gibt es da auch einige Paare.
Gibt es auch, vor allem in Frauengefängnissen mehr, aber Frauen tendieren nicht dazu, ihre Ex-Partnerinnen umzubringen. Mhm. Männer schon.
Okay.
Und an die kommen sie natürlich nicht ran in Haft. Und in Haft ist es dann nicht so, dass die Leute, wenn sie aus einer Beziehung rausgehen und im Streit sich trennen, dann bleiben die nicht auf demselben Haftraum. Oder dann haben die oft gar nicht mehr die Möglichkeit. Und deswegen wird es dann selten mit Gewalt gelöst. Gibt es natürlich schon in Frauengefängnissen. Also Streit, Schlägereien unter Ex-Beziehungen ist schon ein Thema. Führt aber nicht zum Mord. Was glaubst du, sind noch ein Unterschied zwischen Mord im Knast und Mord in Freiheit?
Dass sie wahrscheinlich aus unterschiedlichen Motiven heraus entstehen. Nicht zum Beispiel, um sich zu bereichern, um Geld vielleicht irgendwie zu machen, das Erbe zu kriegen. Vielleicht auch weniger, um irgendwelche sexuellen Triebe auszuleben.
Ja. Das ist auf jeden Fall seltener. Also ne, bei der Sexualmord ist seltener in Haft auf jeden Fall. Ich glaube aber, es ist interessant, dass du das sagst von dem Standpunkt, weil bei mir war immer der Gedanke, der Täter ist ja im Haft eigentlich schon klar. Es muss einer von dieser begrenzten Stimmt. Anzahl an Menschen sein.
Mhm.
So draußen könnte theoretisch, wenn der Mord in München passiert ist,
jeder
könnte jetzt schon in Tokio sein, der Täter. So, aber in Haft, du weißt genau, wer zu diesem Zeitpunkt der Täter, also wer dort war.
Das
du hast
heißt
eine
ja
Liste
auch,
von Namen.
Man begeht den Mord eigentlich in dem Wissen, dass man auf jeden Fall auffliegt.
Ja.
Nicht?
Auf eine gewisse Art doch, ja. Der Mord dort ist tatsächlich oft das Klarmachen eines Standpunkts. Zu sagen, hey, das hier will ich damit aussagen.
Zum Beispiel, das ist mein Territorium, ich bin hier der
Zum
Boss.
Zum Beispiel.
Oder was? Okay.
Ja. Zum Beispiel. Sehr interessant. Wir werden sehen, dass es nicht immer aufgeklärt werden kann, direkt wer der Täter ist. Das Gefängnis ist natürlich auch ein eigener Mikrokosmos. Das heißt, wenn du draußen die Polizei, die kommt da und geht mit einer Waffe und übernimmt den Tatort, wenn du jetzt eine Leiche findest, das funktioniert in Haft nicht. Weil,
gibt es Ermittler im
klar,
Gefängnis?
Die müssen aber an der Tür ihre Waffe abgeben.
Ah, da kommen richtig Ermittler?
Die kommen von außen, die Mordkommission kommt von außen.
Ah.
Zuerst mal hat aber die Sicherheit, Sicherheit und Ordnung in der Anstalt, das ist eine eigene Abteilung, die hat zuerst das Sagen. Und die müssen dann die Tür aufmachen für alle, die von außen reinkommen wollen. Du meldest dich.
Ja, ich würde gerne wissen, ob es überhaupt da nützlich ist oder überhaupt notwendig ist, Ermittler reinzubringen, weil eigentlich ist doch da wahrscheinlich alles videoüberwacht.
Nein.
Nein?
Also in der Hochsicherheitsanstalt, in der ich war, gab es keine Kameras.
Gar keine? Ich hätte gedacht, dass es Zumindest, keine Ahnung, da wo man isst oder auch in den Zellen. Nein, gibt's nicht.
Gibt's nicht. In den Zellen überhaupt normalerweise nicht. Also das ist die schlimmste Strafe.
Das ist Privatsphäre.
Das, auch der Aufwand, das muss ja auch, also zuerst mal in der alten Anstalt, ich habe immer gedacht, das ist eine Geldfrage, weil du müsstest es ja alles erstmal verkabeln, du müsstest überall die Kameras reinhauen, dann machen die Leute das ständig kaputt, wenn du es nicht so baust, dass es nicht kaputt gemacht werden kann. Gibt's nicht. Also es gibt Anstalten, gerade die neueren, in denen wirklich ein Großteil kameraüberwacht ist, aber die einzelnen Zellen innen drin, das geht so nicht.
Das heißt, die meisten Morde werden dann sehr wahrscheinlich auch in den Zellen ausgeübt. Okay.
Würde ich jetzt mal so einfach sagen. Leute, auch es wird so verschiedene Arten von Morden geben. Es werden so verschiedene Arten von Leuten ermordet und wir werden uns dem ganzen Teil so weitläufig nähern, dass man das gar nicht so sagen kann mit der Zelle direkt. Ach, ich freue mich so darauf. Ich sag's euch, aber die erste Folge ist so ein bisschen, ach, ihr merkt auch, ich schieb das so ein bisschen nach hinten mit der Story der ersten Folge anzufangen, weil wie ihr wisst, ist die erste Folge immer eine persönliche Geschichte. Und ich wünschte, ich hätte zu dem Thema keine persönliche Geschichte. Ich habe aber eine. Ja. Was wir natürlich auch haben bei Mord, ist immer politischer Druck auf die Verantwortlichen. Ist es in der Großstadt, dann kann es der Polizeipräsident sein, wenn es ein Kind ermordet wurde. Die Leute wollen einen Täter. Und in Haft ist es natürlich immer der Anstaltsleiter.
Wie, wenn ein Kind ermordet wurde?
Naja, wenn ein Kind ermordet wurde und der Täter... Du wieder guckst. Nein, wenn jetzt draußen in München auf der Straße ein Kind, wir wechseln jetzt nicht mehr zwischen draußen und drin, das bringt dich total durcheinander. Also in Haft gibt es keine Kinder.
Eben, das war ja die Frage.
Wobei das gar nicht stimmt. Es gibt ja tatsächlich auch Anstalten, in denen die Mütter und ihre Kinder sein können. Die ersten, in Deutschland sind es so bis zu 4 Jahre.
Oh, so lange.
Ja, man, immer wenn das Kind dann sicher erkennt, wo es ist, nimmt man es eigentlich raus.
Oh, krass.
Unangenehmes Thema. Ja. Also nochmal, wenn jetzt jemand draußen ermordet wird, ja, dann und der Täter wird nicht geschnappt, dann kriegt die Polizei den Druck der Öffentlichkeit. Die Medien schreiben so, oh, wo ist der Killer? Und in Haft hast du natürlich immer diese Barriere mit dem Anstaltsleiter. Der ist immer der Verantwortliche für sowas. Wir haben mal drüber geredet, dass Flucht eigentlich das Schlimmste ist, was du einer Anstalt antun kannst. Ja, damit demütigst du die Anstalt. Und du hast damals gesagt, ja, aber was ist denn mit Mord? Und tatsächlich ist Mord direkt danach. Wenn jemand, ja, kannst du dir die Schuhe, brush dirt off my shoulder, yes, okay. Insofern werden wir in dieser Staffel immer wieder hören, dass Anstaltsleiter ihre Jobs verlieren, wegen Morden, die in ihrer Anstalt passiert sind.
Okay, crazy.
Mord ist und bleibt das Verbrechen, das am meisten Nachwirkungen hat, das die meisten Leben beeinflusst. Weil einfach der gewaltsame Tod eines Menschen hat immer Auswirkungen auf alle drumherum. Oh, es ist einfach die Straftat, die am meisten kaputt macht. Auf unserer Reise werden uns auch noch andere Besonderheiten begegnen, was Morde in Gefängnissen ausmacht. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Und ihr merkt, ich muss schon schlucken. Es ist fürchterlich,
Das heißt, als du jetzt im Gefängnis saßt, da gab es einen Mord?
Da gab es einen Mord, ja.
Macht dir das Angst? Also mir würde das irgendwie total Angst machen. Weil man ja weiß, man kann ja auch nirgendwo hin. Ich kann nicht wegrennen.
Du wirst ja auch eher ermordet als ich. Nein, ist so, Entschuldigung. Ted Bundy, wir haben das mal ausprobiert. Ted Bundy hätte dich 3-mal getötet.
Ja, aber im Gefängnis ist ja anscheinend ist für dich gefährlicher als für mich. Im Frauengefängnis ist es weniger gefährlich als im Männergefängnis.
Das stimmt. Das stimmt, aber du würdest es dort auch schaffen.
So,
hey, seid ihr in der Bande? Ich wollte dir mal mitmischen. Okay,
ich habe hier 4 Kilo Koks. Ich will die schnell mal vertreiben. Okay, das war doch auch meine Milchmädchenrechnung.
So reden überhaupt keine Polizisten. Ich möchte die Drogen vertreiben. Also, in der Geschichte wird jetzt ein bisschen alles anders aufgebaut sein, weil wir werden nicht die Kindheit der Täter und der Opfer beleuchten. Und auf einer Seite werden wir dadurch vielleicht ein bisschen weniger Details über die Täter erfahren. Auf der anderen Seite werden wir die Tat aus der Sicht eines Zeugen erleben. Und zwar mir. Okay, los geht's.
Du ziehst dich gerade so.
Ich ziehe mich, ja, weil es auch ätzend ist. Also gut, ich war an diesem Tag im Herbst 2008 in der JVA Straubing inhaftiert. Und an der Stelle übrigens liebe Grüße nach Straubing und schämt euch, dass der Mord auf eurer Wikipedia-Seite fehlt, als wäre er nie passiert. Denn passiert ist er. Und ich werde jedem davon erzählen. Für mich begann damals alles eigentlich normaler Tag. Alles ist wie immer. In Haft ist alles jeden Tag wie immer.
Wie lange saßt du zu der Zeit?
War im 4. Jahr. aber mein erstes Jahr in Straubing.
Ah, okay.
Ich hatte den Zugang damals hinter mich gebracht, so der Zugang ist man immer ein paar Wochen aus und war...
Was ist denn das?
Zugang ist das, wo du hinkommst, wenn du neu irgendwo hinkommst.
Zur Akklimatisierung. Das
klingt aber eher, als wäre es ein Wellness-Ressort. Und das,
ich weiß, ich liebe es, wenn ich diese Worte sage und es dich so auf die Palme treibt.
Nein, bevor du dein Zimmer beziehst, darfst du dich akklimatisieren. Nein, es ist, bevor du alle anderen mit Läusen ansteckst, wirst du isoliert.
Ach, deshalb ist das? Ja,
nicht unbedingt Läuse, aber heute ist es Corona, früher war es. Und die wollen dich natürlich auch kennenlernen. In Straubing gibt es im Grunde 3 Häuser. Eins für die komplett Irren, das ist Haus 3. Eins für die jungen Gefangenen, das ist Haus 2. Und eins für die älteren Gefangenen, das ist Haus 1. Und am Anfang gucken die natürlich, auf welches Haus die dich verlegen.
Du warst in 1.
Warum bin ich ein älterer Gefangener oder was? Wie sehe ich denn aus, Mann?
Aber bist du so,
ich bin ja jetzt 38.
Aber so super jung, ich hätte gedacht, das ist so ein Jugendgefängnis.
Nein, der Altersdurchschnitt.
Sei doch froh, dass ich nicht gesagt habe, 3, dass du ein bisschen... Loco bist.
Ach so, ja, das wäre sehr witzig gewesen. Okay, warte, nein.
Sehr witzig.
Sehr witzig, sehr witzig. Der Altersdurchschnitt, ich glaube, in der Anstalt 40, 45 eher.
Und ist das jetzt alt oder jung?
Ich kam dort mit 23 an.
Das ist jung.
Ich war der drittjüngste Gefangene in dieser Anstalt.
Ich hätte gedacht, das ist
von
halt
850
viel
war ich der Jüngste. Okay. Wie jung sollen sie denn sein? Also hier hinten sind die 8-Jährigen, da vorne sind die 12-Jährigen. Hier hinten, sie können hier auch einen Schwimmkurs 18. machen, sie können hier Seepferdchen sich holen. Was ist denn los mit dir? Ich war damals der zweit- oder drittjüngste Gefangene in der Anstalt mit 23. Das sagt alles über die Altersverhältnisse dort. Okay?
Ja.
Also, einer meiner engsten Freunde lag damals schon im Haus 1 bei den Älteren.
Lag?
Lag, ja, wie er lag. In der
Präteritum von liegen. Man sagt doch sitzt oder nicht? Sagt man doch nicht, man sagt doch sitzt da ein und nicht liegt da ein.
Na gut, dann saß der halt. Dann saß der halt im Haus 1.
Man liegt doch nur im Leichenschauhaus.
Ja, liegt gleich einer, keine Sorge. Im Haus 1 war ich eigentlich recht glücklich. Der Zugang da in Straubing ist im Haus 1. Und dadurch, dass ich schon Leute dort kannte, wollte ich eigentlich nicht unbedingt dort weg. Außerdem ist die Stimmung recht ruhig, weil der Altersdurchschnitt dort wird wahrscheinlich Mitte 50 sein. Mhm. So sehr viele ältere Leute, die eigentlich keinen Bock haben, jetzt den ganzen Tag zu kämpfen. Die Gitter dort sind alle grün gestrichen. Es ist innen drin alles irgendwie so ein waldiges Grün. Und das Haus 2 hat einen viel schlechteren Ruf und alles dort ist orange gestrichen.
Darf ich kurz was fragen?
Bitte?
Warum legt man denn diese beiden Häuser nicht zusammen? Weil es würde doch wahrscheinlich auch einen guten Einfluss haben auf das Haus 2, wenn da viele Leute sind, die einfach keinen Bock auf Stress haben.
Ja, man hat die beiden Häuser sind über einen Durchgang verbunden. Nach der Meuterei, damals nach einer Gefangenenmeuterei in Straubing, hat man diesen Durchgang dicht gemacht. Der Trend geht immer mehr zu kleinen Abteilungen. Es ist schwerer, 800 Gefangene auf einen Blick zu überwachen als 10. Mhm. So, ne? Und deswegen, ich bin ganz froh, dass sie wenigstens die Häuser noch offen haben. Das heißt, 400 Gefangene können dort irgendwie miteinander zu tun haben. Die neuen Gefängnisse sind eigentlich alle so, dass du aus deinen eigenen Abteilungen fast gar nicht mehr rauskommst. Weil desto weniger Scheiß kann passieren. Mhm, das hatten wir auch schon mal mit dieser Mensa, die man immer sieht, so dieses Essen, dann essen sie dort und immer ist dann in den amerikanischen Filmen, wird dort jemand abgestochen. Ja, das passiert halt einmal und dann machen die Mensa zu und geben das Essen den Leuten auf der Zelle, weil das macht einfach, warum sollten wir, Mensch, die kämpfen immer in der Mensa, aber wir können nichts dagegen tun, so, ja, außer halt das Ding zu machen. Und so ist dort auch so, oh ja, die kämpfen, wir haben Straftaten in beiden Häusern, ja gut, dann mach den Durchgang zu, dann hast du es nur noch in jedem einzelnen Haus. Als ich dann gewusst habe, dass ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich ins Haus 2 gehen muss. Erstens junger Gefangener, zweitens, ja, die haben mich so eingestuft als aggressiv und Probleme machend und dann ging es halt ins Haus 2. Und so war es bei mir auch. Ich hatte dort aber auch schon Freunde. Und einer davon war Andreas. Andreas hatte 12,5 Jahre für Haschisch bekommen, was ein ganz schönes Brett ist. Also da ging es auch um hunderte Kilo, aber trotzdem 12,5 Jahre ist viel.
Finde ich auch.
Für eine Droge, die jetzt die nächsten 2 Jahre hoffentlich legal wird. Also es ist...
Wahnsinnig lang.
Und der war nicht der Einzige dort mit so einem Brett für Cannabis oder Hasch. Warum war ich mit Andreas so gut? Ich hatte zuvor ein Jahr lang mit ihm auf einer Gemeinschaftszelle gelegen. In Amberg. Also es war ein 6-Mann-Saal. Wir waren ein Jahr lang zusammen. Jeden Tag. Er war mehr als ein Freund für mich. Es war sogar ein Mentor, weil es ein fast 15 Jahre Altersunterschied zwischen uns waren. Oder gute 15 Jahre sogar. Und der Mann hat mir sehr, sehr viel darüber beigebracht, was es heißt, ein Mann hinter Gittern zu sein. Das ist nochmal ein Unterschied zu, wie du draußen irgendwie ein Krimineller bist, zu wie du dich in Haft verhältst.
Wie denn?
Ist jetzt viel aufzumachen, aber es sind Kleinigkeiten so. also ich habe ja immer so meine Regeln, wenn mich jetzt junge Leute fragen, es ist schwer. Schau mal, eine Gruppenzelle zum Beispiel, du gehst jetzt nicht, nehmen wir an, wir sind zu sechs in der Zelle und drei Leute essen jetzt und so, dann gehst du jetzt nicht aufs Klo. Ist das, so eine Kleinigkeit, würdest du aber normal tun.
Im Raum.
Es ist eine Zelle, kein Raum. Und natürlich ist es, nein, das Klo ist woanders. Natürlich ist es im Raum.
Ich kenne das halt nur aus Filmen. Ich finde das einfach so Wahnsinn, dass das wirklich das Klo in dem gleichen Raum ist, wie ja, auch das
Essen. In der großen Zelle ist es schon abgetrennt. Also du hast einen, das ist eine Tür, da gibt es eine Tür. Trotzdem, das sind so Sachen. Oder zum Beispiel auch, du wäschst dir die Hände nach dem Klo. Wer kann dir das draußen sagen? Das sind gerade Männer irgendwie, die draußen irgendwie auf alles scheißen. Dort werden sie sich an solche Kleinigkeiten halten.
Dass man sich die Hände wäscht nach dem
Toiletten? Die Hände wäscht nach dem Toiletten.
Das weiß doch jeder Dreijährige.
Ein Dreijähriger weiß auch, dass du nicht klauen sollst.
Okay, verstehe.
Die Leute, die dort sitzen, haben sich da nicht gehalten. Also
beruhigt mich, dass sie nach dem Klo die Hände
viele
waschen.
Viele Dinge dort, oder sowas auch, was es zum Beispiel auch gibt, ist, dass du anfängst, dein Bett zu machen. Ordentlich. Einfach so, weil das sonst so eine Unruhe reinbringt, wenn jetzt so ein aufgewühltes Bett da drin, wenn du rausgehst, aufstehst, machst du dein Bett. Es gibt Zellen, in denen das noch viel weiter geht.
Wie groß ist denn so eine Sechs-Mann-Zelle?
Oh, ich kann dir die Quadratmeterzahl schlecht jetzt einfach so sagen. Aber die ist nicht so klein. Es sind schon 20, 25 Quadratmeter.
Finde ich aber auch eigentlich klein. 25 Quadratmeter für sechs Leute. Aber ja, gut, ist ja auch ein Gefängnis.
Ne? Ist jetzt nicht das Wellness oder so. Ich rede da eh viel auf meinem YouTube-Channel drüber. Wenn du das anschauen würdest, dann würdest du viele Sachen von den Dingen da wissen, die du jetzt hier gefragt hast wieder.
Dann bräuchten wir aber diesen Podcast nicht machen, wenn ich das
doch,
alles
schon
wüsste.
Doch, bräuchten wir auch, ja, aber du könntest schon trotzdem mal reingucken, wie cool ich bin auf meinem YouTube-Channel. Also gut, was bei Andreas auch noch besonders war, der war eigentlich der erste gläubige Gangster, der mir begegnet ist. Ich hatte mich nie mit Religion beschäftigt draußen und habe auch niemanden gekannt. Und ich dachte eigentlich im Knast, dann wo ich das gesehen habe, dass es eigentlich nur Leute machen, die schwach sind. Ich dachte, das ist so ein, jetzt habe ich einen Tumor, jetzt werde ich gläubig. So, ne, jetzt sitze ich in der Scheiße, jetzt werde ich gläubig. So, ich habe das davor ihm, habe ich das nie gesehen, dass jemand, der so stark ist, betet. Und ich weiß noch, dass ich so da saß mit meinen 23 und das so misstrauisch beäugt habe. Ich so, ey, das sieht doch jetzt gar keiner. Weil klar gehen die Leute in die Kirche, klar gehen die das. Und ich dachte immer, das ist Show. Auch, dass die Leute das außen sehen, oh, der hat sich geändert. Aber der war abends alleine sozusagen, oder halt ne, mit uns in der Zelle, hat sich dann zurückgezogen und hat gebetet. Und ich habe den dann immer so beobachtet. Ich so, Und dann kam er danach mir immer stärker vor. Und auch wenn mich Glaube nie erreicht hat, hat mich das sehr beeindruckt. So, ne, so ein Typ, den ich irgendwie, so ein starker Typ, der das einfach macht. Kennst du das? Hast du schon mal gesehen? Einen starken, gläubigen Menschen?
Ja, aber das war eher freakig.
Okay.
Das war Kevin Gates, falls du den Rapper kennst.
Nee, kenn ich nicht.
Das war, ich habe versucht, ein Interview mit dem zu führen und der hat dann irgendwann angefangen, einfach nur irgendwas zu singen. Irgendwelche religiösen Texte. Das war verstörend.
Okay. Du siehst traumatisiert aus.
Aber ich war auf einem katholischen Gymnasium, also ich bin ja auch gläubig selber.
Ah, cool. Good for you.
Mhm.
Dann siehst du mal, da kenne ich jetzt schon zwei starke Menschen, die gläubig sind. Nee, wir hatten uns lange nicht gesehen, also Andreas und ich hatten uns lange nicht gesehen, weil wir sind verlegt worden. Die ist eine lange Geschichte. Wir haben uns mindestens ein Jahr lang zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Und es war ein wundervolles Wiedersehen. Wenn du ein Jahr irgendwie zusammengelebt hast, dich jeden Tag gesehen hast, dich verstanden hast, dann auseinandergerissen wirst und dann 18 Monate später wieder zusammenkommst, das war halt einfach ein schönes Wiedersehen.
Mhm.
Und mal abgesehen von der emotionalen Ebene war es auch sehr, sehr praktisch für mich, denn er war einer der ranghöchsten Gefangenen in dieser Anstalt.
Ranghöchsten? Woran macht man das fest?
Du, es gibt innerhalb deutscher Gefängnisse oder eigentlich aller Gefängnisse immer mehrere Subkulturen. Die gefürchtetste in den deutschen Gefängnissen sind die Russen. Und Russen, du siehst jetzt auditives Medium, ihr seht jetzt meine Gänsefüßchen nicht. Ich mache so dicke Gänsefüßchen mit meinen Fingern, weil Russen ist hier ein Sammelbegriff für alle, im Grunde für alle russischsprachigen Gefangenen. Das sind nämlich eine ganze Menge, weil darunter fallen alle Gefangenen aus den GUS-Staaten, also diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die nach der Auflösung der Sowjetunion gegründet wurde. Russland, Belarus, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, es geht immer weiter. Ja? Also das sind sehr, sehr viele. Dazu kommen noch sowas wie Litauer, die in der Schule, wenn sie alt genug sind, eigentlich eher Russisch als Englisch gelernt haben und dadurch auch so ne, mit diesen Russischsprachlern in einer Subkultur sind. Das führt dazu, dass sie zahlenmäßig nach den Deutschen die größte Subkultur sind.
Mhm.
Ja? Von ihrer Schlagkraft sind sie die stärkste Gruppierung.
Schlagkraft? Inwiefern?
damit meine ich Zusammenhalt oder auch die Möglichkeit, kriminelle Aktivitäten in Haft durchzuführen.
Also, weil die so stark zusammenhalten.
Es gibt einen starken Zusammenhalt, es gibt gute Verbindungen nach draußen meistens und es gibt zwei Dinge, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Bleiben wir jetzt mal hier an dem Punkt, dass mit denen nicht zu spaßen ist, dass alle Gefangenen eigentlich, keiner möchte Ärger mit Russen haben. Mhm. Das wirst du immer. Keiner möchte Ärger mit Russen, außer natürlich John Wick. Der, ne? Mhm. Der hat, kennst du, hast du gesehen den Film?
Ja.
Okay. Also wenn ich jetzt einen John Wick-Spruch mache, sowas wie...
Ich liebe Keanu Reeves.
Oh. Also wenn ich jetzt sowas sage wie, es geht nicht darum, was du getan hast, sondern wem du es angetan hast.
War das zweiter Film mit dem Hund?
Das ist der erste Film mit dem Hund. Du bist fürchterlich.
Wieso fürchterlich?
Ja, weil du hast alle drei gesehen und du weißt nicht, in welchem der Hund umgebracht wurde.
Ich dachte, der wird im zweiten umgebracht.
Das ist der Prämisse des ganzen Films, dass sein Hund getötet wird. Was haben sie dann im ersten? Warum hat er dann alle umgelegt im ersten?
Aber im zweiten?
Aber wieso hat er dann im ersten alle getötet? Ach. Also, okay. Ihr werdet im zweiten meinen Hund umbringen. Ich erledige euch vorsichtig. Ey.
Okay. Aber der hat ja doch nicht, hat er nicht einen neuen Hund dann irgendwann?
Ja, aber der wird zum Glück nicht umgebracht.
Naja.
Okay. Genug mit den John Wick-Zitaten. Ey, Claudi, arbeitest du wieder? Ist auch ein John Wick-Zitat. Oh Mann, ich lasse es sein. Der junge Pollux kam also in dein gemachtes Netz.
So. Du hast vorhin gesagt, du hast keine Ahnung von Star Trek. Ich habe hier voll mit meinem Kopfhörer auf Geordi LaForge gemacht.
Das war cool, aber wer ist Geordi LaForge? Ja, habe ich noch nie gehört, den Namen. Ist das ein Star Trek-Name? Das klingt wie ein Franzose.
Du wusstest gar nicht, dass das Star Trek ist.
Geordi LaForge, der unter Napoleon Verteidigungsminister war. So klingt es. Ich bin Star Trek. Das habe ich selber versaut. Ich bin Star Wars Typ.
Man kann auch Star Trek und Star Wars Fan sein.
Hat der Joe auch gesagt. Stimmt nicht.
Das ist unser Produzent.
Ja. Also, wir haben das gehört. Der junge Pollux kommt also in gemachtes Nest. Andreas stellt mich allen vor. Das macht natürlich viel aus, wenn du in eine Anstalt kommst und du erkennst dort schon viele Leute. Weil normalerweise laufen die Neuzugänge, du siehst es denen an. Der läuft dann erstmal alleine im Hof. Mhm. Und wenn du dann aber schon reinkommst und jedem vorgestellt wirst, dann hast du natürlich einen viel leichteren Start. Der war mir also dort eine große Stütze und sofort auch wieder Vorbild. Wir reden jetzt aber auch noch nicht von dem Pollux, der ich heute bin, sondern ihr müsst verstehen, mein Mindset damals war ganz, ganz tief in der kriminellen Welt verwurzelt. Und Andreas war vielleicht der Erste, der mir so in kleinen Schritten gezeigt hat, dass es nicht gut ist, immer nur ans Fressen zu denken, immer nur jeden ficken zu wollen, immer nur böse zu sein. Irgendwie, sondern, ja, dass es auch andere Eigenschaften gibt, die man haben kann, die respektiert werden. Das habe ich bei ihm so das erste Mal gesehen. Und bis zu diesem Tag war er mir eben eine große Stütze in Haft. Und im Grunde ist dort jeder Tag gleich. Das heißt, dieser Tag hat auch begonnen wie jeder andere. Ich hatte damals schon eine eigene kleine Crew. Ich war schon so 10 Monate dort. Wir haben zusammen im Hof trainiert und ich mache gerade so einen Satz Dips, als ich plötzlich Schreie höre. Und ich kann die jetzt nicht beschreiben.
Du hast Gänsehaut?
Ich habe Gänsehaut. Ich kann die nicht beschreiben, weil fürchterliche Schreie. Das ist immer das, was ich mir schon so oft gedacht habe, wenn jemand sagt, ja, schrei doch nicht so. Ey, ihr habt noch keinen Schrei gehört.
So Todesschreie?
Das ist was anderes. Auch wenn ich jetzt mal laut werde, dann schreie ich noch lange nicht. Russische Flüche folgten, man hört was knallen, boom, bam, bam. Und der Lärm kam aus dem offenen Fenster im dritten Stock. Ich stand draußen im Hof. Jetzt sehen sich alle an, kannst dir vorstellen, ne? Irgendwie man hört sowas und dann schaut sich jeder an, so, boah, Alter, was ist denn bei denen los und so, ne? Und keiner denkt jetzt so wirklich was Schlimmes. Ich hatte aber davor schon bemerkt, dass alle wichtigen Russen an dem Tag nicht zu sehen waren. Dass die alle nicht im Hof waren und ich bin super neugierig geworden. Ich war immer ein neugieriger Typ. Ich habe immer daran geglaubt, dass Informationen Macht bedeuten und bin reingegangen. Ich wollte wissen, was da los ist. Und ich weiß noch, dass mich jemand im Erdgeschoss in ein Gespräch verwickelt hat. Ich weiß nicht mal mehr, wer. Aber dass ich dann kurz stehen geblieben bin und so. Und ohne richtig darauf zu achten, sehe ich zwei Jungs, die an mir vorbeilaufen. Igor, genannt der Kirgise, und Dennis. Dennis hatte ich im Kopf als ein Junkie abgespeichert. Man muss dazu sagen, die beiden dürren Russen oder Kirgisen und Russe hatten schon so hohe Haftstrafen, also beide um den Zehner rum, plus Sicherungsverwahrung und waren eigentlich erst so Mitte 30. Mhm. Das heißt, denen ihr Leben wird sich die nächsten 20 Jahre in Haft abspielen.
Heißt, die haben nicht viel zu verlieren.
Die haben für deutsche Verhältnisse wirklich nicht viel zu verlieren. Igor hatte ein blaues Auge und ich dachte mir, oh, okay, gab es eine kleine Schlägerei. So. Ich sehe das blaue Auge. Als nächstes, ich verabschiede mich, gehe hoch in den ersten Stock im sogenannten A-Flügel, in dem ich lag. Nochmal zur Erklärung, Straubing ist angeordnet wie ein Kreuz mit vier Flügeln. A, B, C, D. Und in der Mitte ist die Zentrale. Und von dort aus können die so in jeden Flügel reinschauen, aber eigentlich nur auf die Flügel, also auf die Stockwerke, in dem die Zentrale ist. Die können nicht in den dritten Stock hochschauen. Mhm. Und ich stehe im ersten Stock und kann von dort aus so über die Zentrale schauen. Über der Zentrale geht der Gang im zweiten Stock durch. Also wenn du nicht von der Zentrale aus gesehen werden willst, gehst du immer im zweiten Stock durch. Dann sehen die dich gar nicht, weil du gehst genau über denen drüber sozusagen. Und dort sehe ich Eugen und seinen Hund vorbeilaufen. Der Hund hieß Aaron.
Was? Entschuldige, doofe Frage, ein Hund?
Ja, warte, nicht Hund, Hund, das ist jetzt nicht so nett zu sagen. Nicht ein echter Hund, ein Vierbeiniger, sondern jemand, der, den ich nicht respektierte und der sich an jemand anderen drangehängt hat. Ah. Also ein großmäuliger, frecher, kleiner blonder Typ irgendwie. Und der hat sich an den Eugen drangehängt. Eugen ist ein echter Killer gewesen. Jemand, der nicht weggeopfert wurde. Jemand, der auf Russisch seriöser, also ein seriöser Krimineller war. Und die haben oft dann so jemanden, der sich alleine nicht schützen kann. Mhm. Und der hängt dann halt bei dem rum sozusagen. Und wenn der jetzt sagt, ey, hol mir mal das, dann holt er ihm das. Und genau, so einer war das. Und die zwei laufen an mir vorbei und der Hund, das ist jetzt nicht so nett zu sagen, aber der Hund schaut mich so ein bisschen ängstlich im Vorbeigehen an, so, war aber immer ein bisschen komisch. Aber den Eugen konnte ich nicht sehen, der hat eine Kapuze und einen Parker so. Mhm. Und der läuft an mir vorbei und schaut nicht hoch. Und ich denke mir, hey, komisch, der geht ein bisschen komisch. Aber komisch, aber ich denke mir nichts dabei. Und was ich nicht wusste, ist, dass der zu dem Zeitpunkt schon mehrere Messerstiche hatte. Er war komplett zerstochen, teilweise, also einer ist nur 1,5 Zentimeter am Herz vorbeigegangen, 10 Zentimeter tiefe Stiche gehabt. Krass. Und so. Und ist an mir vorbeigelaufen. Wäre ich im zweiten Stock gewesen, hätte ich Blut am Boden gesehen. Und die sind, was die gemacht haben, ist, die sind zum Eugen in die Zelle, um ihn zu verarzten. Also, ne, der Hund wollte ihn verarzten, wollte gucken, was ist, und die werden sehr, sehr schnell merken, dass die Notarzt brauchen. Ich hing aber weiter so im ersten Stock ab und plötzlich höre ich halt den Alarm, den Lockdown-Alarm, okay, von überall kommen die Beamten an und so, und dann heißt, jeder geht in Zelle, jeder muss zu seinem Haftraum, jeder wird eingeschlossen. Und beim Einschließen mache ich noch Scherze so und lach blöd um, so, haha, ne, wollt früher nach Hause, ja, so, ja, ist ja super halt. Aber ich habe mich nicht wirklich interessiert, weil es war in einer halben Stunde sowieso Einschluss gewesen. Also sonst hätte ich mich sogar aufgeregt, so wieder so, hey, was soll das, ja, ich möchte draußen bleiben. Dann gehst du halt normalerweise zum Fenster, rufst mal, ob irgendwer weiß, was los ist. Keiner wusste was, und es kam daher, dass ich lag zur Seite vom Sporthof. Die Zelle, aus der die Schreie gekommen sind, lag zu dem anderen Hof, in dem ich davor spazieren war mit den Leuten halt. Mhm. Deswegen, die auf der anderen Seite wussten schon mehr, aber es kommt nicht zu uns rüber. Mhm. So, ne? Macht mir auch keine großen Sorgen gemacht, gar nicht groß drüber nachgedacht, habe meinen Abend wie immer verbracht. Und am nächsten Morgen bin ich dann aber trotzdem so schon, wenn diese Lebenkontrolle, über die haben wir schon mal geredet, die machen dafür auf, klack, 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 schauen, ob du schläfst. Und ich bin da sowieso schon immer wach gewesen. Ich habe mich nie schlafend erwischen lassen, also ich mochte das nicht. So, ne? Wenn ich gewusst habe, die kommen um 6:30, sperren die auf, bin ich halt um 6:50 kurz aufgestanden und habe so, ich mag das nicht. Mhm. Und die Tür geht auf und ich so, ja, okay, boom, geh raus und versuche halt rauszufinden, was los war. Und im Vorbeigehen erzählt mir einer, ey, es hätte eine Messerstecherei gegeben. Und ich so, ah, oh, okay, krass, man kommt vor. Und ich will schon weiter. Und der andere so, ey, der Typ, der angestochen wurde, ist ein Freund von dir.
Oh, krass.
Und ich so, boom, stehen geblieben. So, was hast du gesagt, Mann? Ja, der eine Russe, mit dem du rumhängst, den haben sie erstochen und so. Und ich halt, halt deine Scheißfresse, Mann. Pass auf, wie du redest. Was redest du? Woher weißt du das? Und so, der Typ, kleinlaut, ja, tut mir leid, ja, der hat mir das erzählt und so. Und ich hab morgens hast du nicht viel Zeit, weil die eigentlich nicht wollen, dass du irgendwo hingehst.
Allein wie du das gerade gesagt hast, da dachte ich so, oh Gott, ich möchte deinem früheren Ich nicht begegnet sein. Du könntest mich so krass einschüchtern. Ich fand das, was du gerade schon gesagt hast, dabei mit diesen aufgerissenen Augen und diesem ernsten Gesicht, bitte. Da habe ich schon gedacht, so, ich habe jetzt keine Angst vor dir, aber ich, also vor deinem früheren Ich hätte ich mega Angst gehabt.
Stellen sich die Leute vor, wie ich so aufgerissene Augen hatte.
Ja, du hast richtig ernst geguckt. So. Ja, jetzt erzähl keinen Scheiß, Mann, erzähl jetzt, sag jetzt.
Hey, ich habe Angst. Ich erzähl dir alles, was willst du
wissen? Ich bin aber nicht furchteinflößend, aber du bist schon ein bisschen furchteinflößend.
Nein.
Entschuldigung.
Ich hatte damals schlechte Umgangsformen. Gerade das ist immer das, du hast nach der Hierarchie nochmal gefragt, wir kommen auch gleich nochmal drauf, aber also zu der Zeit, als ich aktiv kriminell war, habe ich mich so verhalten dir gegenüber, wie ich dich eingestuft habe. Und wenn ich dich sehr niedrig oder nicht wichtig eingestuft habe, dann hatte ich keinerlei Geduld oder Höflichkeiten oder Floskeln, sondern dann war das wirklich, ja, nicht nett.
Mhm.
Ich habe es dann in der kurzen Zeit nicht mehr geschafft, zur Quelle zu gelangen. Und
zur Quelle?
Also der das, woher hat er diese Information her?
Mhm.
Ja? Und konnte auch nicht mehr hoch in den dritten Stock schauen, ob der andere in der Zelle ist und so. Und beim Einsperren dann wieder, ich musste wieder in die Zelle, beim Einsperren war dann der Beamte so, ich so, ey, wer ist der Verletzte von gestern und so, ne? Und der so, ey, komm, Pollux, rein jetzt da und so. Und ich so, ey, sagen Sie mir nur, ob es dem Herr, hier kannst du piepen oder keine Ahnung, ob es dem Herr gut geht. Und er so, nein, es geht ihm nicht gut. Bumm, Zelle zu.
Puh.
Nicht so in der Zelle auf und ab gelaufen, konnte es nicht fassen. Und gleich beim nächsten Aufschluss bin ich dann hoch zu seiner Zelle gerannt, so. Und bam, die Zellentür ist verschlossen. Okay, jetzt kann den nur noch Russen helfen. Ich bin dann zu einem Russen namens Roman damals, von dem ich wusste, er muss wissen, was los war. Und er hat es mir halt bestätigt, okay. Andreas war angegriffen worden und auch Eugen, den ich noch an mir vorbei habe laufen sehen, ne? Hat den Mann erwischt. Beide sind im Krankenhaus. Der vermeintliche Täter ist Igor, der Kirgise.
Entschuldige, haben Andreas und dieser Eugen sich dann eine Zelle geteilt? Oder
nee, wieso in Straubing nur alte Zellen.
Achso, und wieso die beiden, das wirst du gleich noch erzählen.
Kommen wir gleich.
Okay.
Igor war abgesondert zu dem Zeitpunkt schon. Später kam raus, dass mehrere Leute involviert waren. Das ist ein großer, kam viel raus, aber zu dem Zeitpunkt hatten die Beamten einfach noch gar keinen Plan. So, und jetzt ich in meiner Zelle wieder, ich muss mich setzen, ich denke an seinen Sohn. Ich kenne die Familie, ich denke an seinen Sohn, seine Mutter. Ich schreibe einigen Leuten, von denen ich wusste, sie würden ins Krankenhaus fahren können. Eine meiner Kontaktpersonen war ehrenamtlich im Gefängnis, die konnte ich schnell erreichen. Und sie ist dann tatsächlich noch zu Andreas ins Krankenhaus gefahren, konnte ihn noch sehen, bevor er verstarb. Und das war damals das erste Mal seit langem, dass ich weinen musste.
Verstehe ich.
Und in den Wochen und Monaten danach musste ich all meine Verdrängungsmechanismen anwenden. So alles, alles, was ich in den Jahren der Kriminalität zuvor gelernt hatte, wie man Dinge ignoriert, wie man weitermacht auf einem Pfad, der beschissen ist, ohne darüber nachzudenken.
Weil du da nicht schwach sein kannst.
Was soll ich denn machen? Ich habe 10 Jahre Knast vor mir. Ich hatte 13 Jahre.
Mhm.
Ich hatte noch 9,5 Jahre vor mir. Soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt das Handtuch werfen? Ey, wisst ihr was? Jetzt habe ich keine Lust mehr auf Kriminalität. Ich glaube, ich habe es verstanden, weil jetzt irgendwie gefällt mir das nicht. Weißt du, ich war damals da gesessen und habe überlegt, was ich seiner Mutter schreibe. So, ja, dein Sohn, ihr Sohn ist ein toller Mann gewesen, der hat mir viel gelernt, so. Na toll. Hättet ihr ihn vielleicht nicht erstechen können, so, ne? So diese Sachen, für die ich ja eingestanden habe damals noch, also kriminelle Welt, Ehre, ja.
Aber hat dich das gar nicht ins Wanken gebracht?
Es war eher sogar noch in die andere Richtung, weil, um die Hintergründe jetzt der Tat zu erklären, ich habe schon gesagt, Andreas war so einer der Guten, die ich kannte.
Mhm.
So, der Gute wurde getötet. Aber kommen wir drauf. Alles, was man verstehen muss über diesen Fall, und ich habe extra überlegt, was kann ich erzählen, weil man muss ein bisschen vorsichtig sein tatsächlich mit Interna, die russische Mafia betreffen, ganz klar. So. Mit denen ist nicht zu spaßen und die mögen es auch nicht, wenn man darüber redet. Ich habe aber wirklich gut recherchiert, was in den Medien bekannt ist und da steht eigentlich fast alles drin, wenn man lange genug sucht. Und das, was ich dazugeben kann, ist nur eine persönliche Note, deswegen mache ich es jetzt. Alles beginnt mit zwei Dingen, der Hierarchie und dem Avtschak.
Ja,
also
das Hierarchie. Ist mein wissendes Gesicht.
Fangen wir mit der Hierarchie an.
Das kenne ich.
Die Hierarchie klärt, wer das Sagen hat.
Mhm.
Ja. Und das war in der Anstalt ein Mann namens Valentin. Valentin war ungefähr 10 Jahre älter nochmal als Andreas, also 25, 30 Jahre älter als ich. Und ich glaube bis heute, dass das der einzige Grund war, warum er ausgewählt wurde. Ich mochte den Typ nicht, der war ein hinterlistiger Typ meiner Meinung nach. Und der konnte vielleicht die kleinen Junkies rumkommandieren, aber die Löwen eigentlich nicht. Da haben wir so die Hierarchiesituation. Formal ist Valentin der Boss, aber alle wissen, dass jemand wie Andreas eigentlich der Boss sein müsste. Ein viel stärkerer Mann, der Begriff gerade ist in der kriminellen Welt immer schwierig, aber ein Mann mit Prinzipien so.
Mhm.
Ja, die sind normalerweise in der Hierarchie vorne. Meiner Meinung nach, wie gesagt, war es nur eine Altersgeschichte. Und der zweite entscheidende Faktor war der Avtschak. Und das ist eine Art Gemeinschaftskasse, in der Kriminelle aus der russischen Subkultur einzahlen. Das heißt, es gibt gewaltige internationale Kassen, in die Kriminelle einbezahlen.
Um was zu tun oder was zu haben?
Also vordergründig ist es dafür da, Anwälte zu bezahlen, Familien zu bezahlen, die ohne den Hauptverdiener, wenn der in Haft ist, nicht überleben würden, den Lebensstandard aber auch von manchen Leuten an der Spitze aufrechtzuerhalten, auch wenn die in Haft sind zum Beispiel. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich eine, ja, es ist diese freiwillige Zahlung kann auch in Schutzgelderpressung umschlagen. Also ne, es ist so eine Sache, du bezahlst in diese Kasse ein. Wenn du in dieser Stadt zum Beispiel Geld verdienen willst, wirst du in diese Kasse einbezahlen müssen. Ich habe das aber eher nicht so als Zwang erlebt, sondern tatsächlich, dass die Leute froh sind, wenn sie in die oder die Kasse einbezahlen konnten, weil sie dann im Dunstkreis einer großen Organisation waren. Mhm. Du musst dir vorstellen, wir reden hier von Milliarden von Euro. Die großen russischen Avtschaks sind Milliarden schwer.
Krass.
Und die Leute, die die verwalten, haben teilweise nicht mal Personalausweise, nicht mal Konten, nichts. Das basiert nur auf dem Namen, wer sie sind. Wenn wir jemals so weit kommen, dass wir organisierte Kriminalität machen hier, also Pollock Staffel 7, 8, 9, werde ich das nochmal genauer erklären. Aber stell dir einfach vor, du bezahlst, um Teil einer Gruppierung zu sein.
Um auch deren Schutz zu genießen oder auch
genau, du kannst sagen,
ich zahle.
Du zahlst jetzt zum Beispiel Pollux, dann bist du safe auf YouTube. Ich habe einen guten Ruf auf YouTube. Niemand macht mit mir Beef. Das ist übrigens sehr nett von euch, Leute, denn ich vertrage das nicht. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit mir bist, warum sollte dich einer blöd behandeln? So funktioniert es natürlich nur in viel massiver. Du kannst dir vorstellen, wenn jetzt jeder soll freiwillig Abgaben zahlen, ist natürlich so ein System, das schon schwierig ist. Und in jeder einzelnen Stadt, in jedem einzelnen Ding gibt es dann wieder Ableger, na, und Verantwortliche. So auch in Straubing. Also es ist ja nur ein ganz kleiner Teil dieses riesigen Dings. Es ist ein Stützpunkt, ein Standort. Ja? Und zuständig für die Verwaltung des Geldes in diesem Standort war eben der Valentin. Als führender Russe, wenn du so willst. Jetzt wieder Russe in Gänsefüßchen. Als Verwalter dieser Kasse kam später raus, dass es Veruntreuung gab, für die er verantwortlich war. Die Zeitung entsprechend von 1000 Euro, die er ausgegeben hat, um seiner Frau Schmuck zu kaufen. Ich selber, das kann gut sein, habe ich nicht mitbekommen, ist auch ätzend, weil wie gesagt, das Geld geben die Leute ja, damit jemand anders zum Beispiel, stell dir vor, du kommst neu in Haft als Russe. Dann wirst du aus diesem Geld heraus ein Startpaket bekommen, weiß ich nicht. 10 Packungen Tabak, 2 Bomben Kaffee, du brauchst Schreibblock, hier ist dein Schreibblock, du brauchst Sportschuhe, ja, hier, die kaufen wir davon.
Zahnbürste.
Du hast keinen Anwalt, was auch immer du brauchst.
Mhm.
Deswegen ist die Subkultur auch viel enger, weil es diese Struktur gibt.
Aber eigentlich auch cool.
Genau, cool, bis auf die Art, wie das Geld halt auch manchmal geholt wird.
Ja.
Weil wenn ich jetzt sage als Verwalter, Mensch, du, ich schätze ein, dass du so und so viel Geld entbehren kannst, überweis mal 2000 Euro. Und du sagst, ich habe keine 2000 Euro, dann haben wir das Problem.
Mhm.
Und desto besser meine Schätzung, desto weniger Probleme es gibt. Ne? Wenn ich jetzt aber super gierig bin und sage, ey Claudia, ich will 5 von dir, weil ich halt mehr Geld haben möchte, weil ich zum Beispiel für 1000 Euro meiner Frau eine Goldkette kaufen möchte, dann wird es problematisch. Deswegen gehören an diese Position normalerweise Leute, die sehr integer sind.
Mhm.
Ich selbst weiß, und das ist mir jetzt auch egal, wenn dann jemand was dagegen hat. Ich weiß es, weil es war so, dass mehr Geld auch veruntreut wurde für Sachen wie Tabletten und Heroin. Unter anderem weiß ich das sicher, weil die bei mir Tabak gekauft haben. Du musst ja im Gefängnis immer Geld in Tabak verwandeln oder Tabak in Geld.
Weil?
Weil es kein Bargeld gibt. Die Währung in Haft
ist Geld oder Tabak?
Tabak.
Ach so.
Die Währung in Haft ist Tabak. In Haft selber, in einer Anstalt wie Straubing, kannst du mit Bargeld theoretisch nichts kaufen. Was denn?
Aber wenn man nicht raucht?
Dann kannst du deine Tabak tauschen.
Ah, okay. Mhm.
Weil irgendwas willst du haben. Entweder du willst Deo haben oder du möchtest Überweisungen draußen haben. Das war, was ich gemacht habe. Ich habe zu dir gesagt, ich gebe dir 20 Packungen Tabak. Dafür möchte ich Summe X draußen auf ein Konto.
Mhm.
So habe ich das gemacht.
Und deswegen, ich würde dann, keine Ahnung, meine Mutter anrufen und sagen, überweis mal 20 Euro.
Genau.
Okay.
Richtig. Und der Umrechnungskurs ist massiv. Ne? Also innen drin, 5 Euro drinnen sind natürlich 10 Euro draußen oder 15 Euro draußen. Mhm. Also für 1000 Euro, die du mir überweist, hätte ich dir maximal 500 Euro Ware gegeben. Eher 300 oder 400.
Ganz schön Wucher.
Deswegen ist es auch verboten. Und ich weiß, dass ich habe mindestens 2000 Euro Geschäfte mit denen gemacht, die in Tabletten gegangen sind.
Du hast für die Tabletten besorgt?
Ich habe für die Tabak besorgt und die haben sich mit dem Tabak in Haft Tabletten besorgt.
Ah, okay.
Wirklich verstanden?
Ja.
Du bist die Hörer. Wenn du es nicht verstehst, dann musst du es
doch, ich kann das gerne nochmal erklären.
Ja? Du bist unser langsamster Hörer. Nein, ich meine das nicht so. Oh,
ein kurzes
echt fies.
Fuck you an dieser Stelle.
Ich bin echt fies. Dabei habe ich bin voller Liebe hierher gekommen. Ja, mich so auf dich gefreut.
Ja, ich habe es aber gecheckt. Also im Prinzip ist wirklich, gibt es da nicht Geld, sondern es gibt Tabak. Und du hast quasi dann sehr viel Tabak, sagen wir mal, gehabt. Mhm. Und die haben dir das dann zum Beispiel entweder gegen was anderes getauscht oder du hast denen was getauscht und dann ist das wie so ein Tauschgeschäft.
Ich habe mir meistens Geld überweisen lassen
auf
Konten draußen.
Aber
oder
trotzdem ist am Ende ja, wenn du was haben wollen würdest, außer Geld, würdest du ja auch tauschen.
Zum Beispiel eine Goldkette oder so, wenn du hast, oder eine Uhr, würde ich auch nehmen.
Mhm.
Das war damals mein Geschäft, deswegen weiß ich auch, dass da mit dem Geld was nicht gestimmt hat. Und das alles ist Andreas irgendwann aufgefallen, beziehungsweise Leute haben sich halt an ihn gewendet, haben gesagt, ey, der presst mich aus. Und gleichzeitig, glaube ich, der kauft seiner Frau eine Goldkette so, ne?
Sorry, jetzt total doofe Frage. Hm. Das heißt, wenn Andreas das aufgefallen ist, hat er das dann auch mit ihm gemacht? Ich dachte, das würde dann wirklich nur in dieser russischsprachigen Community
Andreas war Russe.
Ach so.
Der ist Russe.
Ah.
Der war sogar in Moskau in Haft. Okay. Das ist ein richtiger Russe gewesen. Also eigentlich war der Kasache, aber...
Okay, dann habe ich das überhört. Andreas klang für mich so wie hier jemand von nebenan.
Ja, Aussiedler. Also es sind die Spätaussiedler, die nach Kasachstan gegangen sind. Die haben komplett deutsche Namen, sind eigentlich... Ne?
Aber von dir zum Beispiel
Deutsch.
Würden sie jetzt nichts nehmen.
Nö.
Du dürftest auch wahrscheinlich
aber auch nicht
gar nicht
profitieren.
Rein.
Ich würde andersrum ja auch nicht profitieren von dem Aktuell. Jetzt hat Andreas also mitbekommen, dass was nicht stimmt mit der Kohle, hat Valentin zur Rede gestellt und dann ging so ein bisschen die Unruhe los. Dann beginnt Politik, nennt sich das, dann redet jeder mit jedem, ne? Und jeder schaut, wer ist auf meiner Seite, wer ist auf seiner Seite. Und Valentin hat nicht von den anderen ranghohen Russen Unterstützung bekommen. Zum Beispiel wie Eugen. Ne, den Typ, den wir dann später an uns vorbei haben laufen sehen. Warum sollte er auch Unterstützung bekommen? Er war im Unrecht. Er hat Geld veruntreut.
Mhm.
Wenn das nach außen kommt, wie gesagt, das Ganze ist eine Zweigstelle, dann wird sich jemand Höheres noch beschweren, irgendwann sagen, was machst du dort? Und um das zu vermeiden, hat man ein Treffen einberaumt, zusammen mit Igor, dem verdammten Kirgisen, und ein paar anderen Oberjunkies. Und der Plan war damals, diese Agenda mit Gewalt durchzudrücken. Man muss jetzt auch wieder, Igor, haben wir schon gehört, zu dem Zeitpunkt 9,5 Jahre Haft schon plus Sicherungsverwahrung vor sich. Also ne, er wird nicht mehr rauskommen. Hatte schon mal einen Fluchtversuch hinter sich, ist aus einer psychiatrischen Klinik damals abgehauen, hat den Pfleger als Geisel genommen, verprügelt, ist rausgekommen, hat dann einen Taxifahrer überfallen, war davor sogar in der Roten Armee gewesen. Es war ein übler Typ mit einer Menge Hafterfahrung, ist er immer noch. Und gleichzeitig war es einer der engsten Freunde, eines meiner Freunde von draußen. Den kennst du jetzt nicht, das ist der Geist. Ich erwähne ihn auch nur einmal ganz kurz, weil viele Leute den kennen. Jetzt stell dir vor, das Treffen wird einberaubt. Jetzt hast du 21 Leute, waren zu dem Treffen eingeladen, in einer 8 Quadratmeter Einzelzelle. Jeder raucht wahrscheinlich, schwarzer Tee geht rum.
Mhm.
So, ne? Und man fängt an zu diskutieren, man kommt zu keinem Ergebnis und plötzlich blockiert der Igor die Tür. Stell dir nochmal vor, diese Enge, das ist kleiner als dieser Raum, in dem wir jetzt sind. Voll mit Menschen.
Mhm.
Ja? Und plötzlich stellt sich einer vor die Tür und sagt, genug diskutiert, heute richten wir jemanden. Und Eugen, wie gesagt, den haben wir jetzt auch schon gehört, ist kein Schlechter, der hat gesehen, da stimmt was nicht und der will auf ihn zugehen und bemerkt plötzlich, dass der Igor was in der Hand hält. Und der hat später vor Gericht ausgesagt, der hat überlebt. Aber er hat später vor Gericht, hat Eugen dann ausgesagt, dass er in dem Moment wusste, dass Igor der Torpedo ist. Torpedo ist ein lustiges russisches Slangwort für jemanden, den du für Gewalt einsetzt. Der also nur, sein Zweck ist nur Gewalt, nicht Verhandlung, nichts, sondern sein Zweck ist die Gewalt. Das wusste er in dem Moment, als er sich mit einem Messer in der Hand vor die Tür gestellt hat. Und In dem Moment geht er auf ihn los, und es war auch kein Messer, sondern es war ein Schraubentier. In dem Moment geht er so auf ihn los, ne, und will irgendwie die Hand nehmen.
Eugen
und
der andere, auf Igor.
Genau, und Igor sticht auf ihn ein. Pack, pack, pack. Und jetzt geht's los. Das war der erste Stich schon, ist bis zum Heft reingegangen, knapp am Herz vorbei. Und das war das Geschrei, das wir draußen gehört haben.
Krass, dass jetzt, der überlebt hat.
Es ziehen noch an, ja, voll krass. Weil dann Andreas mit reingegangen ist. Andreas versucht zu helfen, bam, jetzt stechen beide auf den ein. Valentin zieht in der Situation auch noch ein Messer, sticht auch noch auf ihn ein. Und das alles ist das Geschrei, das wir halt im Hof gehört haben. Ich hatte meinen Freund um sein Leben kämpfen hören.
Krass. Entschuldige, eine Verständnisfrage habe ich, vielleicht haben die alle anderen kapiert, aber Valentin habe ich kapiert. Das ist sozusagen der, der ganz oben steht, der Geld veruntreut hat und der nicht möchte, dass das rauskommt und deshalb die beiden vielleicht dann da auch aus dem Weg räumen möchte. Aber wieso ist Igor derjenige mit dem Messer in der Hand? Was hat der eigentlich damit zu schaffen? Ist das der beste Kumpel von Valentin oder?
Nochmal, Hierarchie. Der eine in der Situation ist sozusagen der Boss, der andere ist der Torpedo.
Die gehören zusammen, das ist so ein Duo.
Normalerweise gibt es mehr als
einen Torpedo. Der Boss Torpedo und der Vollstrecker.
Dann. Genau, so kannst du es aber sagen, der Boss und der Vollstrecker. Also in dem Fall hat der Boss ja selber mit zugestochen sogar, aber es gab in dem Raum noch mindestens zwei Leute, die auch Messer hatten. Also wie kann man das in anderen? Ach so, genau.
Ich hab's kapiert.
Ist der Hiwi. ist der Rowdy. Der Rowdy, ja. Irgendwer muss das Mikrofon testen. So.
Verstehe.
In der Zeit, in der sie immer Van Duch reingestochen haben, hat der Eugen ist aus der Zelle rausgezogen worden, von seinem Hund tatsächlich. Also der hat ihm sein Leben gerettet, so gesehen. Und das war der Punkt. Jetzt bin ich unten im Gang. Die kommen genau an mir vorbei.
Krass.
Direkt nach der Attacke hat Igor und noch ein anderer den Andreas in die Dusche gezogen, also raus aus der Zelle, den leblosen Körper rübergeschleift in die Dusche, dort liegen lassen. Dort hat ihn später ein unbeteiligter Gefangener gefunden und jetzt läuft der Alarm. So, ne? Du hast im Gefängnis nicht viel Zeit. Das ist übrigens doch einer der großen Unterschiede zwischen Morden in Haft und draußen. Weil draußen kann sein, dass eine Leiche nie gefunden wird oder wochenlang nicht gefunden wird. Mensch. In Haft findest du die innerhalb von maximal einer Stunde.
So, und das, ne? Heißt, die haben die rübergezogen, damit die nicht in der Zelle liegt und man eigentlich genau weiß, okay, da wird das und das passiert sein.
So sieht's aus. Ist natürlich ein vollkommen
hirnrissig, ja.
Wird überhaupt nichts nützen, weil alles voller Blut ist und jeder weiß, in welcher Zelle 21 Russen gerade noch waren halt. Aber
trotzdem, klar.
Der andere hat halt wahrscheinlich auch gesagt,
man denkt ja wahrscheinlich auch nicht so viel in dem Moment.
Der muss hier raus, weißt du schon. Igor, der Kirgisemann, Igor, der verdammte Torpedo, hatte einen Mann getötet und einen schwer verletzt. Ha? Wenn man so überlegt.
Und hat denn am Ende auch Eugen ausgesagt? Also
als er gehört hat, dass Andreas, er hat erst nicht ausgesagt, auch schon mit den Messerstichen nicht, im Krankenhaus nicht. Erst, Andreas hat noch ein paar Tage überlebt, ja, im Krankenhaus. Erst als er gestorben ist, hat er gesagt, okay, jetzt mache ich Aussage. Im Nachhinein ist es nicht nur der Tod, sondern es gab wahrscheinlich eine Erlaubnis von oben.
Ah, okay.
Also bei sowas kommt dann normalerweise irgendwann so ein, okay. Weil sonst hätte er, glaube ich, sich schwer getan mit dieser Aussage. Das Krasse ist jetzt tatsächlich, dass der Igor ein Freund eines meiner Freunde war. Und das heißt, ein Freund meines Freundes hat einen meiner Freunde getötet. Und genau das ist Irrsinn. Genau das ist Kriminalität. Und das ist, was ich versuche, immer den Leuten zu erklären. So dieses, ihr kommt an einen Punkt, wo es alles keinen Sinn mehr macht, wo es alles irre ist, wo es nur noch Wahnsinn ist. Und ich war am Boden zerstört. So, ne? Und eins meiner Vorbilder war tot. Und der Geist sagte damals zu mir, so läuft das Leben. Also jemand anders, den ich respektiere, hat einfach gesagt, ja, das passt schon. So ist es halt.
Wow.
Und
wie empathisch.
Ja, super empathisch. Und ich hätte damals das, meine Konsequenzen ziehen können, konnte ich aber irgendwie nicht.
Was heißt denn Konsequenzen ziehen?
Naja, ich hätte sagen können, ey, das ist nicht mehr mein Krieg, Mann. Ich bin raus, ihr seid verrückt, das macht keinen Sinn. Der Recht hatte, wurde getötet.
Mhm. Aber was hast du stattdessen gemacht? Du hast gesagt, du hast dich der Gegenseite eigentlich wieder eher zugewandt.
Ich habe gesagt, ja, so ist es halt, ne? Ist wie es ist. C'est la vie.
Ich finde es so krass, dass du dein quasi im Gefängnis, in der Umgebung, in der du warst, deinen besten Freund um sein Leben hast schreien hören. Das ist
Pass
echt,
auf, wenn ich
schlimm.
Nicht wie ein Vollwichser im ersten Stock stehen geblieben wäre, sondern hochgeschaut hätte im dritten Stock, hätte ich gesehen, wie sie sich in die Dusche ziehen, hätte vielleicht 5 Minuten früher ihn finden können. Hätte vielleicht sein Leben retten können.
Ja, aber ich finde, diese Schuldgefühle solltest du jetzt nicht mit dir rumtragen.
Trage ich.
Ja, aber das kannst du ja nicht wissen.
Natürlich
dass
so, nicht.
Also,
das aber das, ist, ich fühle mich auch nicht schuldig, sondern ich hätte es halt gerne anders gehabt.
Das verstehe ich.
Was wir jetzt auch, wie gesagt, die erste Folge hier ist ein bisschen anders als alle anderen Folgen, weil sie halt so persönlich ist. Vielleicht noch zum Verständnis, wie dann alles ausgegangen ist. Igor natürlich lebenslänglich, hat er eh schon voll. Die anderen Mittäter, ich weiß bis heute nicht, wie die rausgekommen sind aus der Nummer. Nicht mal Beihilfe für Mord, sondern haben tatsächlich irgendwie total geringe Strafen bekommen für unterlassene Hilfeleistung. Wahrscheinlich auch im Gegenzug für irgendeine Art von Kooperation, was ich nicht weiß. Valentin, Mann. Valentin hat bis zum Schluss versucht, rauszukommen. Hat sogar an einem der letzten Verhandlungstage versucht, einen Herzinfarkt zu faken. Man vermutet, dass er sich im Krankenhaus abholen lassen wollte von jemandem und so. Also hatte das dann so Fluchtversuch. Die haben ihn aber extra in ein anderes Krankenhaus gefahren. Die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Prozess waren enorm. Das, weil es war klar, das russische Mafia, immer dieser Oberbegriff, aber dass wir mit der organisierten Kriminalität zu tun haben. Man wusste ja nicht genau, woher der Mordauftrag kam, so ob das nur Valentin war oder ob es von außen kam. Und jetzt kommt so das Ende dieses, wie sowas dann endet. Nochmal für alle meine Gangster, Gangster, Gangster. Valentin hat dann irgendwie gemerkt, er kommt nicht raus. Was hat er gemacht? Hat sich in Amberg in seiner Zelle erhängt, vorm Urteil. Hat also auch nicht überlebt. Der hat seinen Mordauftrag, den er gegeben hat, nicht überlebt. Und jetzt können wir uns, also die Behörden oder normale Leute würden sich wahrscheinlich jetzt denken, ah, der hatte keinen Bock, lebenslänglich zu sitzen oder so.
Nee, der hatte wahrscheinlich Angst, dass er abgesägt wird von der russischen.
So, es kam, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es von außen, nicht nur das, ich will sogar glauben, dass es von außen den Befehl gab, so, dass das beendet wird. Man muss ja auch sehen, dass es halt ein Riesenaufsehen davor war, die russische Subkultur.
Naja, und
war
der
halt
hat ja
so,
auch Geld veruntreut und war ja nicht loyal, nicht integer.
So. Und Andreas hatte einen tadellosen Ruf. So, also er hat echt jemanden getötet, der nicht hätte sterben sollen. So, wenn man in Gefängniskreisen denkt, niemand soll sterben, ist mir schon klar. Aber damals war es sogar für die Gangster, waren alle so, wow, what the fuck. Mhm. So, und mir hat mein Herz ein Stück mehr gebrochen. Und vor kurzem hat mich echt auch jemand angerufen, erst vor 2-3 Wochen, der gesagt hat, er ist darüber bis heute noch nicht hinweg. So. Der gesagt hat, das ist halt einfach bis heute, er ist nicht versteht. Und ich habe mir auch wirklich lange auch Vorwürfe gemacht, wegen diesen 10 Minuten, wenn ich hoch wäre im dritten Stock, so, dass es einen Unterschied gemacht hätte oder so. Ne? Auch, was man sich ja dann auch immer, jeden blöden Witz, den man dann noch so gemacht hat. So. Mhm. Ah, wollte früher nach Hause gehen, deswegen Einschluss oder so. Ne? In der Zeit kämpft halt jemand, der dir sehr wichtig ist, schon so um sein Leben. In der Knastdusche zu sterben, also vor sich hin zu bluten, ist so das Letzte, was du willst halt. Im Nachhinein ist es eines der Erlebnisse, das mich dazu gebracht hat, dieser Welt den Rücken zu kehren. Eben der Moment, in dem ich so versucht habe, die Karte zu schreiben an die Familie. So, wo mir keine Worte eingefallen sind.
Na, dann hat das ja wenigstens eine positive Sache am Ende gehabt.
Fehlt mir bis heute. Pagoisias mirom, moi drug, sagt man dann. Kannst du dann auf Russisch sagen. Ja, ich glaube, das war echt einer der wenigen Leute, die eigentlich versucht haben, trotz irgendwie der kriminellen Welt auf der richtigen Seite zu stehen. Und da hat man wieder gesehen, dass das halt auch nicht funktioniert. Der war auf der Seite der Unterdrückten. Ich wünsche mir heute, dass, oder ich gönne mir heute manchmal so diese Vorstellung, dass er stolz wäre auf das, was ich jetzt mache.
Bestimmt, 1000%, ja.
Als gläubiger Mann irgendwie, dass er respektiert, dass ich mein Geld mit, also nicht, dass ich jetzt im Internet bin, das weiß kein, das ist kein Begriff für ihn, aber dass ich mein Geld eben nicht mit Gewalt und Leid verdienen, sondern versuche, ein guter Typ zu sein.
Und dass du das auch weitergibst?
Das tröstet manchmal. Trotzdem ist es auch krass, weil ich weiß, halt, sein Sohn zum Beispiel ist jetzt in dem Alter, wo er mich sehen kann. Also er ist jetzt in dem Alter, was meine Zielgruppe eigentlich hat. Und manchmal ist diese Vorstellung, dass ich, das ist sehr seltsam.
Inwiefern?
Naja, stell dir vor, du machst YouTube auf und dann siehst du einen Typen, der dabei war im Grunde oder der mitbekommen hat, wie dein Vater getötet wurde. Insofern.
Aber ich glaube, er würde ja eher sehen, dass er da jemanden sieht, der ein Freund von dem Vater ist, der das noch bis heute betrauert.
Ja, klar. Trotzdem versaut es dir den Tag. Wenn du eigentlich Leroy schauen wolltest.
Ja.
Weiß nicht, was?
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas Schönes hat, dass es jemand ist, der seinem Vater nahestand.
Also, weißt du, ich kann bis heute nicht sagen, wie er seinen Vater sieht, weil als er in den Knast gekommen ist, war sein Sohn halt 3, so auf die Art. Weißt du, wie ich meine? Was, wenn er so ist wie ich habe gar keinen Bezug zu meinem Vater.
Mhm.
Es war auf jeden Fall die erste Folge der neuen Staffel, Leute. Es war ein schweres Brett. Ich hoffe, ihr seid noch da.
Jetzt habe ich ein schweres Herz, wo wir am Anfang über Herz geredet haben. Jetzt habe ich ein schweres Herz.
Oh, dafür wird in der nächsten Folge vielleicht ein Herz gegessen.
Oh, das finde ich so krass,
dir,
ja.
Weil die nächste Folge, Leute, ist komplett losgelöst von... Die ist so anders. Ich verspreche euch, haltet durch. Ich weiß das Thema Tod im Knast auf den ersten Blick. Aber ich verspreche euch, abwechslungsreiche, krasse Granatenfolgen. Die erste Folge hat es mir jetzt schwer gemacht. Ich hätte nicht mit der anfangen sollen. Ja, aber die erste ist halt immer eine persönliche Story, ne?
Aber das war doch eine super spannende, interessante Story. Also
mir ist jetzt super übel.
Ja, das verstehe ich. Wir gehen jetzt schön was essen, Liebchen.
Aber da geht es mir bestimmt besser, wenn mir schlecht ist.
Ich werde dich aus dem Loch rausziehen. Mit ein paar verrückten Witzen.
Na gut, komm, wir gehen mal mit positiver Energie raus. Ja. Ey, nochmal, danke, danke, danke. Das hier ist unsere dritte Staffel.
Wahnsinn.
Wie irre ist denn das, Mann? Wir hatten raus
so
aus dem
schnell.
Knast. Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, nächstes Mal, wie gesagt, du hast das angerissen. Endgegner für Mord, wie ich finde. Es geht um einen Kannibalen. Das ist für mich so eines...
Der hat Mord durchgespielt.
Ja, der heftigsten Themen überhaupt. Und ja, an der Stelle, ich weiß, dass es dir schwer gefallen ist. Rest in Peace, Andreas, an der Stelle.
Rest in Peace.
Und Max, es war wirklich schön mit dir und danke, dass du dich da auch so geöffnet hast. Also ich fand das wirklich sehr nützlich.
Rhabarber, blabber, Rhabarber.
Was?
Ja, jetzt reicht's mir. So, wir sind raus für heute. Tschüss.
Ich zieh dich jetzt hier raus.
Ciao.
Das war Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamin. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Morde im Knast. Ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.
Hi, hier ist Jelena Berner und am besten gibst du gleich mal den Link go.podimo.com/wwc in deinen Browser ein. Und hörst in dem Podcast Worldwide Crime, reale Opfer, digitale Spuren rein. Da berichte ich jeden Freitag von echten Kriminalfällen, bei denen TäterInnen ihre Opfer online kennenlernen, digitale Spuren hinterlassen oder sogar Verbrechen live übertragen. Und ich spreche mit ExpertInnen über Ursachen für und Mittel gegen Gewalt im Netz. Worldwide Crime gibt es jeden Freitag exklusiv bei Podimo. Mit dem Link go.podimo.com/wwc kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen.